Radio 3. Das Gespräch.
Mit Frank Meyer seien Sie herzlich willkommen. Ich habe mir die ukrainische Schriftstellerin und Drehbuchautorin Anna Melikova eingeladen für dieses Gespräch. Sie hat lange zwischen der russischen und der ukrainischen Kultur gelebt. Sie ist auf der Krim groß geworden, also in der Ukraine, aber fast nur mit russischer Sprache, mit russischen Filmen, Gedichten, Liedern. Und später hat Anna Melikova das Programm gemacht für ein unabhängiges Filmfestival in Moskau. Und sie hat dort auch die ukrainische oder überhaupt andere nicht offizielle Perspektiven zu zeigen versucht. Was sagt sie heute? War das ein Fehler? Hat sie damit die Illusion befördert, in Russland gäbe es Inseln der Freiheit?
Wahrscheinlich. Aber das ist jetzt rückgängig. Ist mir klar, dass der Krieg unvermeidlich war. Aber damals dachte ich, dass dank solchen Festivals können Menschen ihre Haltung ändern und dann können keine Kriege existieren und dann werden Menschen einander akzeptieren und auch für unterschiedliche Meinungen werden sie Platz geben und alles hinterfragen und so weiter. Das war eine Illusion. Ja.
Das sagt Anna Melikova. Heute lebt sie in Berlin. Und sie hat ein Buch geschrieben, das mich sehr beeindruckt hat. Ein Buch auch über ihren Weg von ihrer russisch geprägten Herkunft zu einer ukrainischen Identität. Und sie arbeitet gerade an einem ukrainisch-deutschen Filmprojekt. Als Drehbuchautorin des Films »Selten wache ich träumend auf«. In den letzten Monaten war sie für Dreharbeiten in der Ukraine. Und ich habe Anna Melikova zuerst gefragt, wie sie das erlebt hat, einen Film zu drehen in einem Land im Krieg.
Wir waren 2 Monate in Kiew und dann habe ich oft daran mich erinnert, als ich das erste Mal nach dem Anfang von Full Scale Invasion in die Ukraine gegangen bin. Das war 2023.
Sie meinen den Beginn des vollen russischen Angriffskrieges im Februar 2022.
Ja. Ja, ich wurde eingeladen zu so einem ersten LGBTQ-Filmfestival als Jury in Kiew. Und bevor habe ich eine Freundin von mir hier getroffen, die aus Dnipro geflohen ist mit ihrem Kind. Und ihr Sohn ist so 9 Jahre alt. Und ich habe gesagt, dass ich freue mich jetzt nach Kiew zu fahren, aber ich habe natürlich auch Angst. Das erste Mal, weil ich weiß nicht, wie mein Körper sich fühlen wird, wenn ich Luftalarm höre und so weiter. Und dann dieses Kind sagt mir, Anja, du musst keine Angst haben. Du musst verstehen, dass es gibt verschiedene Typen von Raketen. Es gibt Kaliber. Dann hast du 1 Stunde, um ins Shelter zu gehen. Es gibt Kinjal, dann hast du nur 3 Minuten, um ins Shelter zu gehen. Aber du verstehst doch, sagt mir dieses Kind, dass rein mathematisch die Wahrscheinlichkeit, dass die Rakete genau dieses Haus trifft, wo du bist, ist sehr niedrig. Und du hast viel mehr Chancen, in einem Autounfall zu sterben. Und dann dachte ich, wow, da sagt mir dieses Kind. Und ich habe oft an seine Worte gedacht, als ich in Kiew war. Und inzwischen reagiere ich auch gar nicht auf Luftalarm. Und wenn wir da waren, besonders im Februar, das war wirklich jede Nacht. Und das fängt immer so um 10:30 an und kann stundenlang dauern. Du hast diese Luftalarm und dann haben wir jede Nacht Drohnen gehört, nicht selbst Drohnen, sondern wie man versucht, diese Drohne abzuschießen. Und das sind solche Geräusche wie Maschinengewehr und dann Explosionen.
Und das heißt, Sie bleiben dann in Ihrem Hotelzimmer oder wo immer Sie sind?
Ja, und weil wir drehen, und das ist sowieso so ein Stresszustand, und ich weiß, dass ich muss meine Energie sammeln, ich muss schlafen, weil ich muss morgen arbeiten. Und dann dieser Wunsch zu schlafen ist irgendwie stärker als Angst. Und ich habe auch gedacht, wie kann ich dieses Gefühl beschreiben, wenn ich im Bett liege und höre dieses Maschinengewehr, aber trotzdem, ich bleibe im Bett. Und dann habe ich das so benannt für mich, so eine aggressive Gleichgültigkeit. So ein Paradox.
Gibt es vielleicht auch manchmal so Reaktionen von Leuten, die Sie da sehen bei Ihren Dreharbeiten? Also wenn Sie das überhaupt mitkriegen, Sie sind wahrscheinlich auch in so einem Arbeitstunnel dabei. Ja, die sich auch freuen, dass sowas Normales stattfindet, wie also vergleichsweise Normales wie Filmdreharbeiten während eines Krieges?
Ja. Also viele unserer Teammitglieder haben das gesagt und sie haben sich bedankt, dass sie erstens überhaupt Job haben.
Aber also zweitens, ukrainische Teammitglieder.
Ja, ukrainische. Und zweitens, dass für sie ist es auch wichtig, so einen Film zu machen während des Krieges. Und ich wollte auch erwähnen, dass als wir dort waren, jetzt 2 Monate, natürlich sind viele politische Ereignisse passiert. Und die Hoffnung, dass Amerika weiter demokratische Werte und Ukraine unterstützen wird, ist gestorben. Mhm. Und wir haben das in der Ukraine miterlebt, dieses Gefühl. Und als es Gespräch zwischen Zelensky und Trump gab, wir hatten an diesem Abend so ein Treffen mit unserem Make-up- und Kostüm-Department und wir haben über Nägel geredet. Wie sollen Nägel aussehen?
Fingernägel,
ja. Ja, so wie sollen Nägel aussehen von unserer Protagonistin, wenn sie im Film ihr Handy anschaut und das ist so März 2022, bevor Kyiv-Gebiet befreit wurde. Und dann parallel haben wir auch verfolgt, was gerade passiert in Amerika. Und dann dachten wir, können wir jetzt ernst über die Nägel nachdenken? Und das war so wahnsinnige Leere in diesem Moment. Aber am nächsten Tag haben wir wieder so eine Energie gespürt und Motivation, den Film weiterzumachen. Und dann habe ich auch überlegt, warum? Wie funktioniert das? Und ich glaube, vor diesem Gespräch in Oval Office, als schon auch klar war, dass Amerika hat ganz anderen Kurs gewählt und sich so von Ukraine abwendet. Und als Trump Zelensky Diktator genannt hat mit 4% Unterstützung, sowas, dann haben wir so einen trägen Schock gespürt. Aber nach diesem ekligen Theater in Oval Office ist unser Schock wieder so wütend geworden. Und Wut hat starke Energie. Und deswegen
Sie haben die Wut dann in Ihre Filmarbeit gesteckt, verstehe ich das
ja,
richtig?
Ja? Ja, dann haben wir verstanden, dass unser Film jetzt sich nicht nur den russischen Narrativen entgegensetzt, sondern auch amerikanischen.
Dann lassen Sie uns über Ihren Film sprechen. Wie gesagt, der Titel Selten wache ich träumend auf. Können Sie uns skizzieren, worum es geht in dem Film?
Ja, aber ich will nicht zu viel verraten, deswegen werde ich nur sehr kurz das beschreiben und sehr allgemein. Und der Film basiert auf wahre Geschichte von meinen Freunden. Es geht um ein ukrainisches queeres Paar, das sich mit Folgen von großem Krieg auseinandersetzt. Und es geht auch darum, wie die moderne Welt, von der wir dachten, sei schon von binärem Denken befreit, dass diese Welt wieder beginnt, sich von archaischen Denkmustern leiten zu lassen, die die Genderrollen auf sehr traditionelle Weise definieren. Und natürlich das Thema Krieg ist so wahnsinnig groß, dass ich kann kein Drehbuch über den Krieg schreiben. Ich brauche einen Aspekt. Und das war dann mein Fokus, dieses binäres Denken.
Vielleicht kann man diesen Film ja auch verstehen als eine, ja, auch als eine Form von Kritik an einer so militarisierten Gesellschaft, an einer Gesellschaft im Kriegszustand, wie die Ukraine das ja notwendigerweise ist. Ich weiß nicht, ob das bei mir richtig angekommen ist, ob auch sowas mitschwingt bei diesem Filmprojekt, so einer Kritik an der Ukraine, wie sie jetzt ist.
Oh nee. Nee, gar nicht. Kritik an die Ukraine würde ich das nicht benennen. Ich würde sagen, dass der Film hat Fragen. Und das ist für mich wichtiger als Kritik. Der Film fragt sich, ob es richtig ist, eigene Freiheit aufzugeben für den Kampf für Freiheit. Das ist so ein Paradox.
Und, also wenn man zum Beispiel zur Armee geht.
Ja. Ich erinnere mich, dass nach dem Film Grand Jeté, den wir zusammen mit meiner Frau gemacht haben, das war unsere erste Zusammenarbeit, habe ich dann...
Ihre Frau ist die Berliner Regisseurin, ja. Isabel Stewa, um das kurz zu ergänzen.
Ja. Und dann habe ich überlegt, was soll ich als nächstes schreiben? Und da habe ich gleichzeitig versucht, so ein Treatment aus meinem Debütroman zu schreiben und auch habe ich an einem Drehbuch gearbeitet, das auf einem Text von Marguerite Duras basiert. Und dann aber kam zu mir diese andere Idee und sie hat quasi danach geschrien, jetzt erzählt zu werden. Und dann alle anderen Ideen konnten diese Konkurrenz nicht mehr ertragen. Und so habe ich dieses Buch geschrieben, ziemlich schnell. Und diese Dringlichkeit von diesem Film haben auch dann Tom Tykwer und Uwe Schott gespürt, die dann uns angeboten haben, diesen Film zu produzieren.
Tom Tykwer ist ja ein in Deutschland ungemein bekannter Regisseur und eben auch Filmproduzent. Was ist dann seine Rolle bei diesem Film? Hat er auch direkt Einfluss auf die Art, wie der Film dann aussieht?
Nein, das ist doch Autorenfilm und natürlich Isabel, die Regisseurin ist, das ist ihre Vision. Aber Tom Tykwer hat uns wahnsinnig unterstützt. Das ist wirklich so eine Hilfe von ihm, die wir überhaupt noch nicht kannten. Und dank auch ihm haben wir relativ schnell Finanzierung bekommen, was eigentlich nicht so leicht ist in Deutschland momentan.
Und wenn Sie diesen Film zusammen mit Ihrer Ehefrau machen, also Sie als Drehbuchautorin, Isabel Stever als Regisseurin und Sie jetzt bei so einem Dreh auch dabei sind, was sind da Ihre Rollen? Also was machen Sie als Drehbuchautorin beim Drehen?
Ja, ich übersetze alles, weil Isabel spricht kein Ukrainisch und der Film ist natürlich auch ukrainisch und ich übersetze für Isabel aus dem Ukrainischen und umgekehrt, weil unsere Hauptdarstellerinnen sprechen sehr gut Englisch, sie sind jung, aber wir haben auch ältere Generationen, die sprechen überhaupt kein Englisch oder kein Deutsch und dann übersetze ich das. Ich sitze beim Playback und gucke, ob alles stimmt, was gerade aufgenommen wird. Ich höre auch, was unsere Darstellerinnen sagen im Bild, ob das dem entspricht, was wir wollen, dass sie sagen, weil sie können natürlich auch improvisieren. Und ich bespreche auch zusammen mit Isabel Kostüme oder Orte. Also das war unsere Entscheidung, dass wir diesen Film in so einer sehr, sehr engen Zusammenarbeit machen.
Sie haben schon erwähnt, dass Sie einen anderen Film zusammen gemacht haben davor, also Isabel Stever und Sie, Grand Jeté, hatte 2022 seine Weltpremiere bei der Berlinale, damals bei den Berliner Filmfestspielen. Das Drehbuch haben Sie geschrieben auf der Grundlage des Romans Fürsorge der Berliner Schriftstellerin Anke Stelling. Und in dem Film geht es um eine erotische sexuelle Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn. Das könnte man erstmal sagen, ganz anderer Stoff als bei dem aktuellen Film von Ihnen. Vielleicht gibt es aber doch eine Gemeinsamkeit in dem Sinne, dass es in beiden Filmen ums Überschreiten von Grenzen geht, was sexuelle Identität, sexuelle Normen angeht. Ist das für Sie auch eine Verbindung zwischen den beiden Filmen?
Ja, tatsächlich. Die beiden Projekte sind sehr unterschiedlich, aber wenn ich auch nachgedacht habe, was verbindet diese Projekte für mich? Es geht in beiden Projekten um den Körper, der durch Transformation geht und auch um eine unkonventionelle Sexualität. Ja, das stimmt.
Und die Zusammenarbeit mit Ihrer Frau war bei dem ersten Projekt so, dass Sie sich offensichtlich entschieden haben, das weiterzumachen, jetzt auch beim zweiten Projekt.
Ja, das ist aber ganz anders entstanden, weil das tatsächlich Verfilmung war. Das heißt, ich habe schon so eine Basis gehabt. Und Isabel hat mir auch dieses Buch von Anke Stelling gegeben, mit solchem Kommentar, dass Isabel hat Rechte auf dieses Buch, auf Verfilmung. Und dieses Buch ist auch geschrieben auf einen Auftrag von Isabel. Sie hat quasi bestellt, Anke Stelling dieses Buch zu schreiben. Aha. Und dann, als der Roman fertig war, hat Isabel verstanden, dass es ein wunderbarer Roman ist, aber unverfilmbar.
Oh.
Und mit diesem Kommentar hat sie mir das gegeben. Wir waren noch kein Paar in diesem Moment. Und dann habe ich gelesen, dieses Buch. Und viel später, als wir schon ein Paar waren, haben wir überlegt, was will jetzt Isabel als nächstes machen, nach dem Film Wetten in geschlossenen Räumen. Und dann hat sie über verschiedene Projekte geredet und auch über Grand Jeté. Und dann hat sie mir erzählt, wie würde sie die erste Szene schreiben. Und dann habe ich kritisiert. Und dann hat sie gesagt, na gut, dann schreib selbst. Und das war halb ironisch, halb ernst. Aber ich habe das als so eine Herausforderung genommen. Und das war meine erste Erfahrung. Ich habe davor keine Drehbücher geschrieben. Ich habe auch nie gelernt, wie man Drehbücher schreibt. Aber ich habe als Filmkritikerin und Filmkuratorin natürlich sehr, sehr viele Filme angeschaut und sie sehr gründlich analysiert.
Sie haben Ihren ersten Roman veröffentlicht, vor einigen Monaten war das, der Titel Ich ertrinke in einem fliehenden See. Das ist ein autobiografischer Roman und bevor wir über dieses Buch reden, damit auch über Ihre Lebensgeschichte reden, würde ich gern den ersten Song hören, den Sie uns mitgebracht haben. Das ist ein Song von der russischen Sängerin und Songschreiberin Semfira Myasso heißt dieses Lied. Warum wollten Sie das dabei haben in dieser Sendung?
Myasso heißt auf Deutsch Fleisch. Und Semfira spielt eine riesige Rolle in meinem Leben und auch in meinem Roman. Aber sie ist eine russische Sängerin und irgendwie dachte ich, dass es unangemessen, andere Lieder von ihr jetzt in unserem Gespräch zu haben, die sie vor dem Großangelegten Krieg geschrieben hat. Und Fleisch hat sie geschrieben im Frühling 2022, nachdem sie Russland verlassen hat. Und Fleisch, das sind russische Soldaten, die als Fleisch benutzt wurden.
Kann man sagen, ein Protestlied gegen den russischen Krieg?
Natürlich. Und deswegen dachte ich, wenn ich Semfira in diesem Gespräch haben will, dann nur mit diesem Lied.
Semfira lebt in Paris, soweit ich gelesen habe, also im Exil, kann man sagen.
Ja. Wir können und sie ist eine ausländische Agentin
für die russische Regierung. Wir hören das Lied Myasso von Semfira.
Myasso.
So ein Stück von der russischen Sängerin Semfira, das sie nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine geschrieben hat. Das Stück hat uns Anna Melikova mitgebracht, die Schriftstellerin und Drehbuchautorin und Filmkritikerin. Wir reden hier auch über ihr erstes Buch, Ich ertrinke in einem fliehenden See. Und an dem Roman ist unter anderem interessant, dass der über eine sehr, sehr lange Zeit hinweg entstanden ist. Von 2007, da haben sie den ersten Text geschrieben, bis 2023, also über 16 Jahre hinweg. Das fand ich auch beim Lesen interessant, weil ich das Gefühl hatte, dass da wie in Bernstein eingegossen sozusagen so verschiedene Zeitschichten und Persönlichkeitsentwicklungsstufen konserviert sind und man die ganz direkt anschauen kann in dem Buch. Aber wie geht sowas eigentlich, einen Roman zu schreiben über eine so lange Zeit hinweg?
Ja, tatsächlich, ich habe angefangen 2007 zu schreiben und ich wusste noch nicht, dass es wird ein Roman sein. Ich habe damals Studium in Kiew abgeschlossen und entschieden, nach Moskau zu gehen, weil ich wollte mich von komplizierten Liebesgeschichten befreien. Und als ich in Moskau war, ich habe Angst gehabt, etwas zu vergessen. Und dann wollte ich auch vergessen, diese Liebesgeschichte. Und dann dachte ich, okay, wenn ich das aufschreibe, dann kann ich mir erlauben, anzufangen zu vergessen. Und dann habe ich das geschrieben, aber Beziehung ging dann weiter und dann irgendwie, das war trotzdem immer noch nicht konstruktiv. Und ich dachte jedes Mal, okay, jetzt ist das Ende. Und dann habe ich wieder geschrieben und dann nochmal und nochmal. Und so hat es 6 Jahre oder 8 Jahre gedauert. Und erst als ich mich in eine andere Frau verliebt habe und nach Deutschland gekommen bin, habe ich verstanden, dass ich all diese Jahre eigentlich an einem Roman gearbeitet habe, ohne dass es mir damals schon bewusst war. Dann habe ich diese Texte zusammengestellt, natürlich überarbeitet und auch dann das letzte Kapitel geschrieben, das das größte Kapitel in diesem Roman ist. Und als ich angefangen habe zu schreiben, war mir noch nicht bewusst, dass ich im Genre Autofiktion schreibe. Aber später habe ich mich natürlich gründlich auseinandergesetzt mit diesen Theorien. Und ich fand auch, dass dieses Genre mir so eine perfekte Möglichkeit gibt, für diesen Roman mich zu äußern, weil ich wollte keinen homogenen Roman schreiben, weil es im Roman eine von Hauptthemen ist, dass der Mensch kann sich verändern und hat auch Recht darauf. Und das wollte ich auf inhaltliche und auch formelle Ebene zeigen. Und
das finde ich unter anderem interessant, dass Sie so viele verschiedene Formen in das Buch auch reingeholt haben. Also ganz viel gibt es Mails, die hin und her gehen oder andere digitale Nachrichtenformen, die in den Roman mit eingegangen sind. Aber auch publizistische Texte, die mit eingegangen sind, neben den erzählerischen Texten. Also ja. Das ist ganz faszinierend, auch diese Freiheit der Form, die das Buch hat.
Ja, für mich ist es auch tatsächlich Freiheit. Aber auch die Genre Autofiktion hat sowieso so eine hybride Natur, weil das existiert in so einem Zwischenraum von verschiedenen Gattungen und so zwischen autobiografischen und romanesken, Non-Fiction, Fiction, dokumentarischen, poetischen. Und das passt irgendwie mir. Und was mir auch wichtig war, dass es auch oft in Autofiktion, dass es gibt auch so eine kritische oder theoretische Ebene.
Wenn wir mal auf den Anfangspunkt schauen, von dem Sie erzählen, also von dieser jungen Frau, von der Sie erzählen, die eben sehr viel mit Ihnen gemeinsam hat. Der biografische Ausgangspunkt ist das Großwerden auf der Krim in der Zeit, als Sie eben zur Ukraine gehört. 1984 sind Sie geboren und Sie erzählen, wie Sie da sehr von russischer Kultur geprägt worden sind bei diesem Großwerden, auch von einem russischen Bild von der Geschichte, aber von ganz vielen Gedichten, von Filmen, von Liedern, was dann später zu einem tiefen Konflikt natürlich in Ihnen führt, als Russland seinen Krieg gegen die Ukraine beginnt. Und wenn wir da mal einen Punkt rausgreifen zu dieser russischen Prägung, hat gehört, dass Ihre Mutter Ihnen schon ganz früh Gedichte von Marina Tsvetajewa vorgelesen hat. Würden Sie sagen, Sie wären heute ein anderer Mensch ohne diese Begegnung mit den Gedichten?
Ja, klar. Ja, natürlich. Also Begegnung mit Tsvetajewa und Zemfira, die haben mich so wahnsinnig geprägt. Und meine Mutter, ja, wie Sie schon gesagt haben, sie hat so vergöttert Tsvetajewa und das hat sie mir übergeben, dieses Gefühl. Und einmal, ich erinnere mich, hat sie dann gesagt, dass sie macht sich schon Sorgen, dass ich ein bisschen zu tief in Tsvetajewas Welt bin.
Vielleicht auch zu früh ein bisschen als Kind.
Ja, aber als Kind, das war doch noch die Liebe von meiner Mutter, die ich so übernommen habe. Aber mit 18 habe ich dann Tsvetajewas andere Gedichte entdeckt, die meine Mutter mir nicht vorgelesen habe. Oder auch vor allem ihre Tagebücher, die für mich eine riesige Rolle gespielt haben. Und dann habe ich wirklich jede Nacht, bevor ich ins Bett gegangen bin, mir so Gedichte vorgelesen und Ausschnitte aus Tsvetajewas Tagebücher. Und natürlich macht das etwas mit dem Kopf. Und ich glaube, was mir Tsvetajewa, was sie mir beigebracht hat, dass alles, was mir passiert, ist sehr besonders und ich muss das auch so sehen. Und es ist immer Ausnahme, was mir passiert, keine Regel. Und wenn ich meine Gefühle ernst nehme, dann habe ich immer recht, egal was ich mache. Und ich glaube auch, mit allen diesen Gedichten und sonst ihren Texten war ich natürlich prädestiniert dazu, eine komplizierte Liebesgeschichte mit viel Leid und Schmerz zu erleben und auch, dass ich dann mich in diese Liebesgeschichte komplett falsch und ungeschickt benehme, wie Tsvetajewa selbst.
Was mir bei Ihrem Buch auch nochmal neu klar geworden ist, also vor dem Hintergrund, Sie schreiben dann an einer Stelle, dass Sie sich im Februar 2022 entschieden haben, ihre Muttersprache nicht mehr zu verwenden in ihrer Arbeit, also zum Beispiel nicht mehr auf Russisch zu schreiben. Und als ich die Abschnitte über ihre Mutter gelesen habe, unter anderem über diese Verbindung, über die Gedichte von Marina Tsvetajewa, aber auch zum Beispiel Filme, von denen ihre Mutter ihnen erzählt hat, ist mir das so aufgegangen, dass sie an ihre Mutter natürlich auch immer denken, ihre Mutter ist sehr früh gestorben, als sie erst 27 waren, dass sie, wenn sie an ihre Mutter denken, dass auch wahrscheinlich ja sehr viel im Raum dieser russischen Kultur tun, was sie mit ihrer Mutter verbindet hat, was ihre Mutter ihnen vermittelt hat davon, aber gleichzeitig jetzt diese Schranke da ist, diese Sperre da ist, dass sie sich mit russischer Kultur zumindest nicht mehr identifizieren möchten. Und mir ist da klar geworden, wie wahnsinnig kompliziert und schmerzlich das sein muss für Sie.
Ja, kann ich kurz antworten. Ja, aber trotzdem, meine Mutter ist gestorben 2011, das heißt vor Maidan, vor Annexion und vor dem Krieg. Und ich frage mich natürlich, was für Meinung hätte sie jetzt gehabt. Mhm. Und irgendwie denke ich, dass sie hätte mich verstanden. Und irgendwie denke ich, dass sie hätte mich unterstützt. Und vielleicht auch mein Vater wäre jetzt auch irgendwie anders.
Ihr Vater steht ganz auf der russischen Seite, das beschreiben Sie auch. Das heißt, wie sieht Ihr Kontakt mit Ihrem Vater heute aus?
Ich habe ihn seit 2019 nicht gesehen, weil dann kam Covid und dann der Krieg. Aber wir natürlich kommunizieren per Skype oder Zoom. Und ja, wir versuchen, über den Krieg nicht zu reden. Ich habe ihm auch, als ich jetzt in Kiew war, ich habe ihm nicht erzählt, dass wir jede Nacht Explosionen hören, weil ich wollte nicht, dass er sich Sorgen macht. Aber als ich zurück in Berlin war und wir haben uns gezoomt, dann habe ich das erwähnt. Er hat nichts geantwortet darauf, aber mir war einfach wichtig, dass er das versteht, was da passiert. Aber 2022 und 2023 haben wir sehr, sehr viel gestritten. Und dann habe ich verstanden, es macht keinen Sinn. Ich habe wirklich versucht, ihm meine Gedanken zu erklären.
Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, betrifft das eigentlich Ihre gesamte Verwandtschaft, die nach wie vor auf der Krim lebt? Das heißt, zu Onkeln, Tanten, Cousins, Cousinen haben Sie dann...
Ja, mein Onkel, der Bruder von meiner Mutter, der jüngste Bruder von meiner Mutter, der hat für Russland gekämpft und der ist verschwunden. Ich glaube, der ist tot. Und sonst, ich habe keinen Kontakt mehr mit anderen, zu den anderen. Meine Schwester wohnt in Moskau und meine Nichte auf der Krim. Also mit denen habe ich noch Kontakt, aber ich bin die Einzige in meiner Familie, die überhaupt ukrainischen Pass hat, weil die haben alle ihre Staatsangehörigkeit geändert und ich nicht. Aber was aber Roman angeht, erwähnen, dass diese ganze komplizierte Situation mit der Familie kommt erst in zweiter Hälfte des Romans. Und für mich, das war auch wichtig, dass zuerst existiert diese Liebesgeschichte quasi in Vakuum, in so einem poetisch abstrakten Welt. Und dann immer mehr kommt Realität dazu. Und einerseits ist es natürlich mit dem Tod von meiner Mutter verbunden, weil irgendwie erst dann habe ich wahrscheinlich das Gewicht dieser Beziehung überhaupt verstanden. Und weil ich auch meine Liebesbeziehung von meiner Familie geheim hielt, war auch meine Familie ausgeschlossen aus dieser Narration im Roman. Aber auch, dass ich dann entschieden habe, in Roman meine Familie reinzubringen, ist natürlich mit politischen Ereignissen verbunden, mit Annexion der Krim, weil dann plötzlich mein Zuhause hat ganz andere Bedeutung bekommen. Und für mich ist auch mein Vater so ein Stellvertreter für meine frühere Ansichten. Ich wollte zeigen, wie ich aufgewachsen bin, mit welchen Narrativen. Und gleichzeitig wollte ich auch Platz für so eine Meinung aus der Krim geben. Und diese Meinung ist so eine durchschnittliche Meinung auf der Krim. Und mir war wichtig, dass ich diese Person mit dieser Meinung nicht karikaturesk zeige, sondern mit Liebe und Zärtlichkeit.
Und was ich auch interessant fand, Sie schreiben an einer Stelle auch, dass Sie also einerseits auf der Krim während Ihrer Schulzeit, als die Krim ja zur Ukraine gehört hat, dass Sie aber vor allem eigentlich russische Literatur, Kultur, überhaupt Geschichte gelernt haben und nur zu einem ganz kleinen Ausschnitt etwas von der ukrainischen Geschichte gehört haben. Und Sie sagen auch an einer Stelle, Sie seien mit einem ja anti-ukrainischen Chauvinismus in der Ukraine groß geworden, was ja eigentlich irre ist. Aber können Sie uns das vielleicht an einem Beispiel mal klar machen, was das für eine Art von Chauvinismus war?
Naja, in der Schule natürlich waren alle Fächer in russischer Sprache, das ist klar. Wir haben russische Literatur, glaube ich, 5-mal pro Woche gehabt und ukrainische erst ab 9. Klasse. ukrainische Literatur und ukrainische Sprache. Und das war aber irgendwie nicht ernst gemeint. Wir haben immer gelacht, weil wir ukrainische Wörter wahnsinnig lustig fanden. Mhm. Weil das ist so eine bäuerliche Sprache quasi. Und natürlich, das ist nicht, dass wir Kinder selbst zu so einem Gedanke gekommen sind. Das wurde uns vermittelt, dieses Gefühl. Und erst als ich nach Moskau gegangen bin, habe ich diesen Abstand überhaupt gekriegt zu meiner Familie und habe überhaupt angefangen, alles zu hinterfragen, wie ich aufgewachsen bin. Aber in Kiew habe ich nur Russisch gesprochen und ich habe immer gekämpft für mein Recht, Russisch zu benutzen. Und weil einmal, ich glaube im zweiten Studienjahr, jemand hat mir gesagt, als ich etwas auf Russisch gefragt habe, jemand hat mir gesagt, bitte verwenden Sie eine menschliche Sprache. Und das war aber nur einmal. Und ich habe aus diesem einmal so eine riesige Geschichte in meinem Kopf gemacht, dass jemand unterdrückt mich, was ich natürlich jetzt wahnsinnig bescheuert finde. Aber so war das. Ich wollte auch diesen Roman auf Russisch zuerst veröffentlichen. Und ich dachte 2021, dass der Roman fertig ist. Und ich dachte auch, dass es für russischsprachiges Auditorium wichtig sein kann. Das ist natürlich naiv, aber trotzdem. Und weil ich Gefühl hatte 2021, dass der Krieg in Donbass, den Russland entfesselt hat, der ist quasi schon vergessen. Niemand redet darüber. Und das wollte ich mit meinem Roman ändern. Und dann kam aber der große Krieg und dann war mir klar, ich will nichts mehr mit Russland zu tun haben. Dann habe ich meine Arbeit da aufgegeben und ich habe auch darauf verzichtet, dass andere meine Texte dort erscheinen. Ja.
Sie haben die große Liebe, die sowas wie der Glutkern des Romans ist, ja schon angesprochen. Und Sie haben uns eine Musik mitgebracht, die eng mit dieser großen Liebesgeschichte zusammenhängt. Vielleicht hören wir erstmal die Musik und reden dann darüber. Das Stück kommt von der australisch-britischen Band Dad Can Dance und heißt Emelaya.
Sutamon otratau notratayamon utotraya satya totayato Imato yasatao notratayamon Utotraya satiatom Satiatom sadom 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 sadom.
Emelaya von der Band Dad Can Dance. Das haben Sie gehört hier im Gespräch auf Radio 3. Und dieses Stück hat uns die Berliner Ukrainerin Anna Melikova mitgebracht. Und Frau Melikova, Sie haben es schon ein paar Mal angesprochen, diese hochintensive Liebesgeschichte, die Sie erlebt haben, von der Sie erzählen in dem Roman, vor der Sie letzten Endes praktisch geflohen sind aus Kiew nach Moskau, was eben einen Anteil daran hatte, dass Sie dann 10 Jahre in Moskau verbracht haben, zumindest am Anfang. Vielleicht können Sie uns das noch kurz beschreiben. Was war das für eine intensive Liebe?
Ich wollte auch kurz erwähnen, was hat dieses Lied überhaupt zu tun?
Ja, darüber haben Sie auch noch.
Liebesgeschichte, weil dieses Lied war jahrelang als so ein Rington in meinem Handy und wenn diese Person mich angerufen hat, dann habe ich dieses Lied immer gehört und das war für mich so wie eine Stimme aus Totenreich.
Die Person und, ist ihre große Liebe, ja, die dann irgendwann auch Vera heißt in dem Buch.
Ja.
Ne?
Und was für mich wichtig war, dass dieses Lied, dass die Sprache, die wir hören, die existiert nicht und das habe ich oft gebraucht, wenn ich sehr irgendwie verzweifelt war und müde von ganz vielen Inhalten in meinem Leben. Ich habe etwas gebraucht, was gar keinen Inhalt hat. Und deswegen mochte ich so dieses Lied. Ja, und das zur Liebesgeschichte. Ich würde sagen, ich wollte nochmal dann erwähnen, im Endeffekt, worum es geht in diesem Roman, weil ich habe so lange geschrieben und für mich ging es auch um verschiedene Sachen in verschiedenen Jahren. Und dann im Endeffekt verstehe ich, dass es geht um eine Co-Abhängige, lesbische Beziehung und langer Trennungsprozess vor dem Hintergrund der Separation der Krim von der Ukraine und Russlands Weigerung, die Ukraine als unabhängig zu erkennen. Das heißt, es geht um Abhängigkeit, um Machtspiel und um schwer aufgeladene Vergangenheit und Wunsch nach Befreiung. Und das alles auf politischer und auf privater Ebene. Und das heißt, so könnte ich jetzt diese Liebesbeziehung beschreiben, als co-abhängig und mit Machtspiel verbunden.
Das überschneidet sich ja dann auch in verschiedene Richtungen, weil diese Vera schon sehr früh, sehr stark und entschieden auf der ukrainischen Seite steht und ihnen immer vorwirft, dass sie noch Russisch sprechen zum Beispiel, dass sie in Moskau leben, dass sie da sozusagen die russische Kultur mit unterstützen, indem sie in Moskau für zum Beispiel ein Filmfestival arbeiten. Sie agitiert sie auf heftigste Weise auf die ukrainische Seite sozusagen zu wechseln oder dafür die Augen zu öffnen zumindest, aber gleichzeitig hat es diesen Aspekt von Machtausnutzung und emotionale Abhängigkeiten auszunutzen. Ja,
ja, ich glaube, sie hatte recht, aber die Form, wie sie das ausgedrückt haben, die war falsch.
Ja.
Aber natürlich, meine ukrainische Identität ist auch dank dieser Beziehung, wurde dann wach in mir.
Und was hat noch dazu beigetragen? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie stark Sie von einer russischen Identität geprägt waren, über lange Zeit hinweg, noch bis in Ihr Studium hinein. Und dann eben leben Sie in Moskau 10 Jahre. Was hat dann dazu geführt, dass Sie sich Ihrer ukrainischen Identität bewusst geworden sind?
Das war ein langer Prozess. Und ich glaube, 2010 ungefähr habe ich schon angefangen, vieles zu hinterfragen. Auch so russische Politik. Die Politik ist auch heftiger geworden in Russland. Und ich erinnere mich an 9. Mai, das ist Tag des Sieges, und wie das gefeiert plötzlich wurde. Also Panzer auf den Straßen waren, Militärflugzeuge und wie Menschen so gejubelt haben. Und sie waren so von diesem Patriotismus so berauscht. Und ich hatte plötzlich Angst. Dann gab es Demonstrationen gegen Putin und seine Regierung. Und erst mit dem Maidan ist dieser Prozess in mir so stark geworden.
Dann im 2013, 2014. 14.
Ja, ich war in Kiew. Mhm. Das war Februar 2014. Und ich glaube auch, ich war davor ungefähr 3 Jahre in so einem sehr schläfrigen Zustand, also depressiven Zustand. Das war nach dem Tod von meiner Mutter. Und dann haben wir uns auch endgültig mit Vera getrennt. Und dann war ich zufällig in Kiew und habe Maidan miterlebt. Und der kollektive Schmerz hat mir geholfen, meinen privaten Schmerz zu überwinden. Und dann plötzlich habe ich verstanden, dass es gibt etwas, was größer ist als mein Leben. Und dann habe ich auch wieder so Sinn gespürt und Lust zu leben und zu denken und bestimmte Inhalte zu vermitteln weiter. Und dann habe ich auch in Moskau bei dem Festival gearbeitet und erst 2014 habe ich als Kuratorin Programm gemacht, weil ich Gefühl hatte, ich habe was zu sagen, das kann ich mit Hilfe von Filmen machen. Und ich habe auch viele Texte zu den ukrainischen Filmen geschrieben für russische Medien. Das war auch für mich wie so meine Mission. Mhm. Und ich habe noch ungefähr 2 Jahre geglaubt, dass ich kann dort was bewirken. Aber trotzdem, ich habe mich immer mehr fremd dort gespürt. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann wahrscheinlich dort nicht lange bleiben. Aber ich konnte auch schnell diese Entscheidung nicht treffen, weil ich glaube, das ist auch meine Natur, dass ich kann von jemandem oder von etwas nicht schnell verabschieden, wenn ich diese Person oder dieses Land geliebt habe, sogar wenn ich verstehe, dass es mir nicht gut geht und das ist zerstörerisch für mich, aber trotzdem, ich brauche ein bisschen Zeit. Und dann habe ich Gefühl gehabt, dass etwas wird passieren in meinem Leben, was mir diesen neuen Weg zeigt und dass ich sollte einfach in diesem Moment mich der Welt öffnen und irgendwie um seine Signale nicht verpassen. Und dann habe ich Isabel kennengelernt, meine zukünftige Frau. Und plötzlich habe ich verstanden, dass dieser riesige Teil meines Lebens, die mit Vera und Moskau verbunden war, ist einfach eine Vorgeschichte. Und eigentlich habe ich das gebraucht und ich habe mich so vorbereitet für dieses Treffen mit Isabel.
Was Sie gerade angesprochen haben, dass Sie da ukrainische Filme gezeigt haben als Festivalkuratorin in Moskau für ein unabhängiges Filmfestival. Tomorrow hieß dieses Festival. Das beschreiben Sie auch sehr nachvollziehbar in dem Roman, dass es da auch viel Publikum gab, die diese Filme sehen wollten, die Ihnen auch zugehört haben, als Sie da über die ukrainische Perspektive gesprochen haben und die sich auch offen gezeigt haben für eine andere Sicht. Aber Sie fragen sich im Nachhinein, haben Sie auch gerade gesagt, ob das sinnvoll war, diese Arbeit zu machen oder ob Sie im Gegenteil daran mitgewirkt haben, damit so eine Fiktion von kultureller Freiheit in Russland aufrechtzuerhalten. Das ist ja eine sehr, sehr komplizierte Frage, weil die Menschen gab es ja wirklich und die gibt es sicher immer noch, die da eben auch die ukrainische Perspektive sehen wollten. Sind Sie bei der Antwort auf diese Frage irgendwie weitergekommen inzwischen?
Ich kann aber nicht sagen, dass ich ukrainische Filme gezeigt habe. Ich habe 2014 oder 15 war das, einen ukrainischen Film gezeigt. Das war The Tribe von Slabospitsky. Und dann war das nicht mehr möglich, ukrainische Filme zu zeigen. Wir haben aber immer noch queere Filme gezeigt. Das war auch für mich wichtig, obwohl das schon halb verboten war. Und andere Filme, die einfach zum Nachdenken bringen. Und wir waren das zweitgrößte Festival in Moskau. Und ja, ich habe geglaubt, dass es Sinn macht. Ich habe keine Antwort auf die Frage, weil ich eigentlich diese Frage selbst im Roman stelle, ob ich Mitschuld tragen soll. Wahrscheinlich. Also, aber dass es jetzt rückgängig ist, ist mir klar, dass der Krieg unvermeidlich war. Aber damals dachte ich, dass dank solchen Festivals können Menschen ihre Haltung ändern und dann können keine Kriege existieren und dann werden Menschen einander akzeptieren und auch für unterschiedliche Meinungen werden sie Platz geben und alles hinterfragen und so weiter. Das war eine Illusion.
Moskau, wie gesagt, haben Sie 2017 verlassen, als Sie nach Berlin dann gegangen sind. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Sie haben auch einen anderen Schritt dann im Februar 2022 gemacht, eben indem Sie sich entschieden haben, Ihre Muttersprache nicht mehr zu verwenden, das Russische für Ihre Arbeit. Was hat das dann bedeutet, auch für den Roman, den Sie ja, haben Sie ja vorhin erzählt, auch eben auf Russisch geschrieben haben, erst auch auf Russisch veröffentlichen wollten?
Ja, ich habe verstanden, dass ich ihn nicht mehr auf Russisch veröffentlichen kann, will und darf. Also ich meine jetzt mein inneres Gefühl, nicht was mir andere Menschen sagen. Und dann war die deutsche Sprache natürlich so eine perfekte Möglichkeit für mich, dass dieser Roman trotzdem erscheint. Und dann hat ihn Christiane Pöllmann übersetzt. Und dann habe ich noch weiter mit diesem deutschen Text gearbeitet, weil ich konnte den Roman auf Russisch nicht ändern, weil ich wollte nicht mehr mit dieser Sprache arbeiten. Deswegen habe ich gebraucht zuerst, dass es eine deutsche Übersetzung existiert und dann habe ich noch vieles geändert. Und den zweiten Roman will ich schon selbst auf Deutsch schreiben.
Sie sagen auch, dass Deutsch für Sie eine Sprache sei, die Sie beherbergt und behütet habe. Eine Sprache, der Sie dankbar seien. Was heißt das für Sie?
Ich habe auch jetzt verstanden, als wir in Kiew waren, und da reden immer noch einige Menschen Russisch, auch einige Schauspielerinnen, die wir getroffen haben. Für mich war das schwer zu verstehen, weil ich konnte Anfang 2022 überhaupt kein Ukrainisch sprechen. Aber für mich war das so, dass diese Sprache kann mich nicht akzeptieren in diesem Moment, weil ich so lange diese Sprache ignoriert habe. Und dann, wenn ich diese Sprache gebraucht habe, dann hat mir Sprache gesagt, nein, so leicht wird es nicht gehen. Und dann habe ich aber nicht aufgegeben und ich habe weiter mit wahnsinnig vielen Fehlern gesprochen, auch langsam, aber trotzdem, ich konnte einfach anders nicht. Und deswegen, für mich ist es irgendwie schwer, jetzt Menschen in der Ukraine zu verstehen, die immer noch Russisch sprechen. Aber dann habe ich verstanden, dass meine Situation ist irgendwie ein bisschen anders, weil mein Weg zu der ukrainischen Sprache über die deutsche Sprache ist. Das heißt, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass in meinem Alltag benutze ich eine Sprache, die nicht meine Muttersprache ist. Und ich bin natürlich begrenzt in meinen Möglichkeiten, mich auf Deutsch zu äußern. Und das ist aber für mich keine Tragödie. Für mich, das ist jetzt Teil von meiner Identität. Und für Menschen, die in der Ukraine wohnen und die immer Russisch gesprochen haben, die haben einfach diese deutsche Brücke nicht. Für sie ist es wichtig, auf alltäglicher Ebene immer noch sich frei zu äußern. Und ja, das muss ich akzeptieren. Das ist deren Entscheidung. Ich verurteile natürlich sie überhaupt nicht. Wer bin ich, um sie zu verurteilen? Aber für mich habe ich einen anderen Weg gewählt.
Und wissen Sie schon, ob es Ihren Roman, Ihr Buch auch auf Ukrainisch geben wird?
Ja, würde ich gerne natürlich auf Ukrainisch haben. Ich weiß, dass jetzt so ein Teil von diesem Roman wird in einer Literaturzeitschrift erscheinen. Und ich habe selbst übersetzt ins Ukrainische so einen Teil von diesem Roman. Und ich hoffe, dass ich dann wahrscheinlich den ganzen Roman auch in der Ukraine veröffentlichen kann. Aber das wird natürlich keine so Übersetzung sein von dem Roman, der jetzt in Deutschland erschienen ist, sondern ich werde natürlich etwas umschreiben, weil für deutsches Publikum habe ich bestimmte Dinge zu ausführlich erklärt, weil ich dachte, man braucht hier viel mehr Kontext, um das zu verstehen. Und für ukrainisches Publikum muss ich das nicht machen.
Und wo wir gerade bei den Zukunftsplänen sind, gibt es schon einen Starttermin für den Film oder einen Plan, wann der Film, an dem Sie gerade in der Ukraine gearbeitet haben, wann man den sehen kann?
Ich glaube nächstes Jahr, weil wir werden jetzt weiter drehen. Also jetzt habe ich eine kleine Pause, wo ich versuche mich zu erholen und dann fahre ich nach NRW, weil wir haben Finanzierung von NRW und wir werden auch sehr großer Teil von diesem Film in NRW drehen.
Wir sind jetzt am Ende unserer Zeit. Sie haben noch eine Musik für uns von einer ukrainischen Band. Okean Elsi heißt diese Band. Können Sie uns noch sagen, was Sie von denen für uns haben?
Ja, dieses Lied gibt es auch in meinem Roman. Und zwar, das ist Frühling, 15. März, glaube ich, war das, 2014 in Moskau. Es gab so eine Demo gegen Annexion der Krim. Und es gab dieses Lied, das war wie so eine Hymne. Und das heißt auf Deutsch, ohne Kampf gebe ich nicht auf. Und jetzt kann man dieses Lied, ich glaube, fast bei jeder ukrainischen Demo hören, weil das ist natürlich der Titel selbst, ist so, spricht von sich selbst. Aber im Lied ist es eigentlich, hat das was mit Liebesgeschichte zu tun.
Ja, das passt ja bestens zu Ihrem Roman.
Ja, ja.
Nämlich dem Roman Ich ertrinke in einem fliehenden See, das Buch von Anna Amelikova. Wir haben es gehört, das wurde übersetzt von Christiane Pöhlmann aus dem Russischen. Erschienen ist das Buch im Verlag Mattes und Seitz mit knapp 480 Seiten, 28 Euro ist der Preis. Anna Amelikova, ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier bei Radio 3.
Vielen Dank.
Und mein Name ist Frank Meyer. Schön, dass Sie uns zugehört haben und Sie finden unsere Gespräche immer auch zum Weiterempfehlen, Nachhören, was auch immer Sie damit tun möchten, in der ARD Audiothek oder auf radio3.de. Und jetzt ein ukrainisches Lied von Okean Elsi, Janies Dermsia Vers Boju.
Все ясно зі мною тепер і назавжди. Пізно не йди, не йди від мене. Ра-ра-па-ро-ді-ба-ндай. Я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш із медом? Хто ти є, ти взяла моє життя?